Eigentlich wollten wir hier nie über unseren Werdegang sprechen, doch mittlerweile werden wir von euch so oft danach gefragt und vor allem unter der letzten Folge zum Thema, wie werde ich eigentlich Senior Developer, kam relativ oft die Frage, sodass wir uns entschieden haben, da doch mal eine Folge zuzumachen. Und das ist jetzt die hier. Heute geht es also um unseren Weg übers Studium, Freelancing, Startups bis hin zu Großkonzernen und dann letztendlich Microsoft und GitHub. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Karl hat zum Beispiel letzte Folge auf Spotify gefragt, hey, könntet ihr vielleicht mal eine Folge über eure persönliche Karriere machen? Also wo ihr schon gearbeitet habt, auf welchen Stufen und welche Erfahrungen von den Unternehmen ihr teilt. Und deswegen haben wir uns dann doch mal entschieden, jetzt hier ein bisschen was zuzusagen. Aber bevor wir damit anfangen, begrüße ich erstmal den lieben Malte. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's wunderbar. Ich hoffe dir auch.
Jo.
Cool. Dann herzlich willkommen zu Folge 74 unseres To-Do Developer Podcasts. Und erstmal vielen Dank auch an der Stelle an die anonyme Person, die uns 5 Kaffee ausgegeben hat diese Woche. Also wir fühlen uns sehr geehrt. Vielen Dank. Wir wissen leider nicht an wen. Als Name stand da nur Someone. Wer auch immer diese oder dieser Someone ist, vielen Dank an der Stelle. In der letzten Folge hatten wir euch auch gefragt, nicht nur auf welchem Level seid ihr und wie ordnet ihr das Ganze ein, sondern wir hatten euch sogar aktiv aufgerufen, auf Spotify Feedback zu geben. Da gibt es ja die Funktion, dass man auch Abstimmungen einstellen kann. Vielen Dank an alle von euch, die dort ein Feedback hinterlassen haben beziehungsweise direkt abgestimmt haben. Stand heute waren es knapp 75, vielleicht kommt da noch der eine oder andere dazu. Und wir haben euch gefragt, auf welchem Level eurer Karriere als Software-Developer seid ihr? Und knapp 35% haben gesagt, sie sind Junior-Developer. Es freut uns natürlich, dass wir hier auch ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die relativ am Anfang ihrer Karriere stehen und die uns offensichtlich gerne zuhören, weil sie bei uns auch was lernen können. Aber auch auf den anderen Karrierestufen haben wir auch einige Leute in unserer Zuhörerschaft, also knapp 25% Developer und fast 30% Senior-Developer. Das heißt, relativ breit aufgestellt. Wir haben nur 10% Principal Staff Developer plus. Liegt natürlich auch daran, dass die Anzahl derer, die diesen Titel führen dürfen, ohnehin sehr gering ist. Meine Erfahrung aus meiner bisherigen Berufslaufbahn, insbesondere bei Microsoft, ist, dass üblicherweise auf ein Team von irgendwie 5, 6, 7 Developer nur eine Person kommt, die letzten Endes auf so einem hohen Level ist und auch so viel Erfahrung mitbringt, so viel Expertise mitbringt. Und von daher finde ich eigentlich unsere Zuhörerschaft relativ repräsentativ für die gesamte Developer-Community. Also ich glaube, wenn man sagt, man hat irgendwie jeweils ein Viertel Developer und Senior Developer, dann 35% Juniors und 10% Principal Staff Level in einem Team, die zusammenarbeiten, hat man eigentlich eine super Kombination von verschiedenen Erfahrungsleveln, die auch sehr gut miteinander harmonisieren. Also von daher freut es mich, dass wir wirklich auch aus allen diesen Gruppen repräsentative Zuhörerinnen oder Zuhörer haben.
Ja, total. Ich glaube, wir werden auch ein geiles Team. Also wenn wir irgendwie mal hier mit der Zuhörerschaft zusammen was gründen oder so, dann werden wir schon ein richtig gutes Developer-Team. Weil ich auch finde, dass diese Verteilung sehr gut in ein Team passen würde und mich auch total gefreut habe, dass wir halt so viele unterschiedliche Stufen und Karrierefortschritte hier haben, die uns zuhören und die sich ja auch an unseren Themen beteiligen. Und das hat mich sehr gefreut, dass wir da nicht uns vielleicht nur an die Juniors oder nur an die total Erfahrenen richten, sondern dass hier irgendwie alle was mitnehmen können. Fand ich ziemlich cool. Gibt mir immer viel Freude, sowas zu sehen, wie breit aufgestellt dann unsere Audience doch auch ist. Apropos Feedback, ihr habt auch relativ viel unter der letzten Folge Kommentare dagelassen, denn wir haben euch auch nochmal gefragt, ab wann ist man denn für euch ein Senior Developer? Wir hatten ja unsere Perspektive und Erfahrungen so ein bisschen geschildert. Und der Konsens ist eigentlich relativ ähnlich unter euch, denn zum Beispiel hat Christina geschrieben, dass Juniors anleiten, gut kommunizieren können, Kenntnisse in Git, Clean Code, DevOps, Software, Architekturen, aber auch rechtzeitiges Kommunizieren von Fehlern und Problemen und Erkennen so von technischer Schuld, dass das Fähigkeiten sind, die ein Senior mitbringen muss. Mhm. Oder zum Beispiel hat irgendwie Minion auch geschrieben, also auf einmal Juniors ausbilden und die eigene Expertise im Unternehmen widerspiegeln, Ansprechpartner zu sein. Also der Konsens ist schon relativ klar auch unter euch, dass es auf jeden Fall mehr ist, als nur in Anführungszeichen zu programmieren.
Und auch passend zu der Intro, die du beim letzten Mal gemacht hast, finde ich auch ganz gut den Kommentar von Kalle auf TikTok, der sagt, sobald man alle Fragen erstmal mit It depends beantwortet, dann hat man definitiv Senior Level erreicht. Finde ich gut.
Oder geht in die Beratung.
Oder geht in die Beratung. Ist tatsächlich gar nicht so weit weg von der Realität.
Was euch aber auch überrascht hat, ist, wie hoch die Gehälter in US-Firmen waren. Zum Beispiel hat Drillen geschrieben, unglaublich, wie extrem die Gehälter von amerikanischen Firmen im Vergleich zu Deutschland abweichen. Oft ist das Einstiegsgehalt in US-Firmen das die maximale Gehaltsstufe in Deutschland, zumindest bei den meisten Firmen. Wie siehst du das, Malte?
Ja, zum einen schaut man bei den US-Firmen immer häufig auf die Regionen, wo am besten bezahlt wird. Wir gucken häufig Richtung Silicon Valley und die Gehälter sind halt in diesen Metropolregionen, San Francisco, aber auch New York am höchsten. Und viele US-Firmen machen das so, dass die je nach Region unterschiedliche Gehälter zahlen. Das heißt, wenn man in den USA dann eher im ländlichen Raum wohnt, kann das sein, dass man durchaus signifikant weniger verdient. Dazu kommt aber auch, dass man in den USA auch viele der Lebenshaltungskosten, wo in Deutschland die Arbeitgeber einen Teil der Kosten übernehmen, komplett selber tragen muss. Gerade wenn es irgendwie Richtung irgendwie Altersvorsorge geht, wenn es Richtung Kinderbetreuung geht, was aus Steuermitteln in Deutschland querfinanziert wird. Da braucht man auch in den USA wesentlich mehr Geld. Und gerade in diesen Metropolregionen muss man natürlich auch dazu wissen, die Mieten sind extrem hoch. Und wer sagt irgendwie, das Leben in Frankfurt und München ist teuer, der hat noch nie versucht, eine Wohnung in New York oder San Francisco zu mieten. Da fällt man tatsächlich vom Stuhl. Und von daher muss man das so ein bisschen in Relation sehen, aber in der Tat, gerade diese großen Tech-Companies zahlen sehr hohe Gehälter, aber das ist natürlich nicht für alle Software-Engineers in den USA repräsentativ. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Unternehmen, kleinere Unternehmen, Industrieunternehmen, wo auch ganz viele Developer arbeiten, die dann nicht diese Gehälter zahlen, aber in diesen Vergleichen der Gehälter, die man so online findet, sind das dann meistens so die Amazons, Google, Meta, Microsoft dieser Welt und die zahlen bekanntermaßen sehr gut.
Ja, die sitzen ja aber auch genau in diesen Metropolen, ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, es ist ja in San Francisco wirklich nicht unüblich, teilweise $3,000 oder mehr für eine Mietwohnung zu bezahlen. Im Valley vielleicht sogar $4,000 bis $5,000 jeden Monat. Und was ich auch finde, was man nicht vergessen darf, ist, dass man da natürlich ganz andere Risiken hat. Also, dass ich mir da natürlich Rücklagen bilden muss für, wenn mein Startup morgen pleite geht, ich vielleicht auch mal einen Monat ohne Gehalt auskommen muss. Ich weiß nicht, ob ich tauschen wollen würde. Also, ohnehin kommt es für mich gar nicht in Frage, irgendwie in die USA zu ziehen. Ich glaube, da hätte ich weniger Interesse dran, aber da, bin mir nicht ganz sicher, ob ich da tauschen möchte. Ich blicke auch ab und zu mal neidisch rüber, was man da verdient. Auf der anderen Seite, ja, muss ja jeder, glaube ich, mit seiner Risikoaversität so ein bisschen selber spielen. Und wen das gar nicht interessiert hat, ist auch ein cooler Kommentar auf TikTok gewesen. The Real Hellcat heißt der User. Der hat geschrieben, Junior, Senior, Lead Developer, alles egal, auf meiner Business Card steht Coffee-to-Code-Converter und das trifft wenigstens auf 100% zu. Sehr geiler Kommentar, haben wir uns sehr darüber gefreut. Wenn du das hörst, melde dich mal bei uns über die E-Mail. Wenn du Coffee-to-Code-Converter bist, würden wir dir gerne eine To-Do-Cast-Tasse zuschicken lassen. Und auch wir sind Coffee-to-Code-Converter. Wenn ihr also den Podcast mögt und dem Malte und mir einen Kaffee ausgeben wollt, haben wir einen Buy-Me-Coffee-Link unten auch in der Beschreibung. Da freuen wir uns auch immer über Kaffeespenden. Sehr, sehr cooler Kommentar, musste ich sehr lachen.
So, und damit genug Intro und Feedback, lass uns ins Thema einsteigen. Ihr habt gefragt, wie seid ihr eigentlich zu dem Punkt gekommen, wo ihr jetzt seid, wie ist euer beruflicher Werdegang, wie habt ihr euch zum vermeintlichen Senior-Podcaster entwickelt? Ich glaube, die einen oder anderen haben uns schon auf LinkedIn gestalkt und wissen schon Bescheid, zumindest was dort in unserem Lebenslauf drinsteht. Aber zu so einem Werdegang gehört ja auch noch viel mehr als einfach nur die beruflichen Stationen. Und da wollten wir euch einfach mal ein bisschen einen Einblick geben, wie sich das Ganze bei uns entwickelt hat, wie wir auch zum Thema Softwareentwicklung gekommen sind und was letzten Endes dann auch uns geprägt hat in dieser Entwicklung und welche Erfahrungen wir da auch gemacht haben. Magst du mal starten?
Fang du doch mal an. Fang du mal an, weil
als
du die ersten Zeilen Code geschrieben hast, habe ich noch in die Windeln geschissen.
Ja, da musste ich tatsächlich drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht genau, wann es war. Es war, glaube ich, irgendwann in den späten 90ern. Ne? Ich glaube, 1998 oder sowas, als ich mit einem Freund zusammen im Kinderzimmer gesessen habe und gedacht habe, boah, selber Software schreiben ist irgendwie schon geil und wir uns dann tatsächlich selber so ein bisschen Basic beigebracht haben und dann selber eine kleine Software geschrieben haben. Das war ein Spiel, ne, weil wer träumt da nicht von eigene Videospiele zu entwickeln? Und es gab in Basic gab es immer so ein paar Spiele, die damit ausgeliefert wurden. Ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Monkey Game, wo man immer mit so Gorillas und Bananen werfen muss, das war bei Basic dabei. Und das Coole war, man konnte sich, weil es halt eine Sprache ist, die nicht kompiliert ist, hat man nicht die Binaries bekommen, sondern den Quellcode und konnte das dann direkt ausführen. Und was haben wir Jungs dann gemacht? Uns natürlich den Quellcode angeguckt und dann einfach nur Sachen abgeguckt und versucht, Sachen zu replizieren. Und das war ja so eine wunderbare Go-To-Programmierung, dementsprechend sehr nachvollziehbar, wie man das Ganze macht. Und wir haben dann so einen kleinen Fußballmanager entwickelt, waren damals großer Fan von diesem, ich weiß nicht, ob du es kennst, gab es Fußballmanager Hattrick, war zu der Zeit super populär. Und wir haben gedacht, wir bauen jetzt unseren eigenen Fußballmanager in Basic und haben den letzten Endes bei der PC Games eingesendet. Die haben damals noch, du wirst es nicht mehr kennen, aber die haben damals noch CD-ROMs mit den Zeitschriften ausgeliefert. Und unsere Software wurde dann tatsächlich auf einer dieser CDs in einer der nächsten Ausgaben veröffentlicht und da gab es immer so Lesereinsendungen.
Ach, geil.
Und das war so der Punkt, der mich so ein bisschen angefixt hat, wo ich gesagt habe, boah, Softwareentwicklung, das will ich machen und habe dann in der Schule dann relativ spät, aber erst in der Oberstufe mit Informatik angefangen und habe mich dann nach der Schule entschieden. Ich habe Abitur gemacht, habe mich dann entschieden, ich studiere Wirtschaftsinformatik, weil ich gesagt habe, ich will was mit Softwareentwicklung machen, aber ich will kein reiner Coder werden, sondern ich will halt das Ganze ein bisschen breiter machen und will halt auch noch so diesen ganzen anderen Kontext, in dem Software eine Rolle spielt, im Unternehmenseinsatz will ich kennenlernen. Habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann da meine ersten Schritte gemacht und erst tatsächlich im Studium richtig Software entwickeln gelernt, strukturiert, wie man wirklich eine Programmiersprache normalerweise lernen sollte, weil tatsächlich unser Informatiklehrer, Gott hab ihn selig, in der Oberstufe nicht so der große Experte war und mehr so nach macht dann einfach mal und präsentiert am Ende des Schuljahres, was ihr gemacht habt und dafür bekommt ihr dann eine Note. Und wenn man sich da entsprechend gegenseitig geholfen hat, sind dann alle mit einer 1 rausgegangen. Also so viel habe ich da dann an strukturierter Informatikausbildung nicht genossen, aber das kam dann im Studium später.
Cool. Aber das heißt, du hast auch schon quasi vor dem Informatikunterricht in der Schule dann diesen Fußballmanager da programmiert, der dann wirklich ja auch auf der CD dann war. Ich weiß übrigens noch, was eine CD ist. Ich weiß sogar noch, was eine Diskette ist. Ich kann sogar sagen, was dieses Speichern-Symbol bedeutet. Also, das kann ja, glaube ich, eine jetzt neue heranwachsende Generation nicht mehr, weil tatsächlich damals immer Monkey Island von meinem Papa auch noch auf CDs eingelegt.
Ja, nicht schlecht. Guck mal, und ich bin ein paar Jahre älter, bei mir gab es Monkey Island noch auf Disketten. Ne?
Solange man dieses Drehrad hatte, wo man dann diesen Kopierschutz lösen konnte,
war ja alles
gut.
Ja, ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Wie ging es denn bei dir los?
Ja, ähnlich. Also auch so zur Schulzeit, so die ersten Gehversuche, an die ich mich erinnern kann, ist, wir hatten damals auf dem Gymnasium so einen Taschenrechner, irgendwie so einen komplexeren Taschenrechner, mit dem man auch so plotten konnte. Und da konnte man auch frage mich nicht, welche Sprache das war, ich glaube, es war auch irgendwas Basic NAS. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch an viel Go-To und Spaghetti Code, auch für Programmieren. Und ich hatte vorher mir irgendwie seit einem Jahr vorher oder so generell so das Thema Programmieren mal angeguckt, auch so in der Schulzeit. Das wird auch so, wann wird das so, 7., 8. Klasse oder sowas gewesen sein, und habe dann da angefangen, Dinge auf diesem Rechner zu programmieren. Und zwar haben wir da irgendwie so ein Quizspiel, so einen klassischen Wer wird Millionär-Ableger halt gebaut. Und dann aber auch irgendwie so, dass man es mit 4 Leuten spielen konnte, war so ein Text auf diesem Rechner. Also war wie so ein Taschenrechner, muss man sich das vorstellen. Dann kriegte jeder Spieler eine Zahl. Und wer dann zuerst auf seine Zahl drückt, der muss dann halt diese Frage irgendwie beantworten. Da haben wir auch mit so ganz viel Go-Tos gebaut. Und das hat halt Spaß gemacht und deswegen habe ich dann in der Schule auch Informatikunterricht genommen. Das war so das erste Wahlfach. Das war bei mir aber eher so lala. Also wir haben damals mit Turbo Pascal noch irgendwelche Sachen gebaut und so ein bisschen Grundlagen vermittelt bekommen von einem auch damals schon sehr alten Informatiklehrer, der das auch irgendwie, ja, wo man relativ schnell selber gemerkt hat, dass man irgendwie, wenn man da sich so ein bisschen im Internet mit beschäftigt hat, auch vielleicht, ist gar nicht böse gemeint, aber auch vielleicht so über die Fähigkeiten und vor allem über die modernen Programmiersprachen, also die Fähigkeiten der modernen Sprachen dieses Lehrers hinausging. Das hat dem aber auch irgendwie nie so ganz gut gefallen. Also ich erinnere mich daran, dass ich eigentlich immer eine 4 oder eine 4 Minus in Informatik hatte. Und ich bin sehr froh heute, dass ich mich davon nicht habe entmutigen lassen. Auch ganz liebe Grüße an meinen Informatiklehrer nochmal an der Stelle. Ich glaube, hätten sich einige von entmutigen lassen, weil der auch irgendwie sehr, fragwürdige Lehrmethoden an den Tag gelegt hatte. Aber ich hatte immer mit einem Kumpel dann schon nebenbei lustige Ideen, Sachen selber zu bauen. Ich erinnere mich daran, dass wir damals für Counter-Strike schon irgendwelche Maps gebaut haben, wo dann Dinge so geskriptet werden konnten. Wenn man einen Raum betritt, dann spawnen irgendwo Gegner. Ich erinnere mich auch daran, dass wir, um den Lehrer zu ärgern, irgendwelche Soundeffekte auf Tastaturen gelegt haben. Das heißt, wir haben auch irgendwie so ein kleines, ich glaube, ein Lua, so ein kleines Tool geschrieben. Wenn man das installiert hat, hat das die Tastatur gekapert und wenn man das bei anderen Schülern installiert hat, dann hat bei jedem Tastenanschlag das ein lautes Geräusch auf den Boxen des Computers ausgegeben. Und ja, das war so ein bisschen meine Anfangs- und Schulzeit, also mehr so Script-Kiddie. Bin dann aber nach der 10. Klasse vom Gymnasium abgegangen, weil nicht ganz klar war, ob ich ein Abitur schaffe und wenn, dann wahrscheinlich auch kein allzu gutes. Ich meine, das war eine Zeit, wo irgendwie alles in meinem Leben gefühlt spannender war als in die Schule, also wie die Schule, nicht als in die Schule zu gehen. Ich glaube, ich war schon da, aber irgendwie, ja, hatte ich dann irgendwann mal ein sehr ernstes Gespräch mit meinen Eltern, die mir halt irgendwann so klar gemacht haben, ey, für uns musst du kein Abitur machen, schau doch mal, ob es da nicht irgendwie Alternativen gibt. Und habe dann auch dankenswerterweise mit ein bisschen Wegweisen von meinen Eltern eine Schule gefunden, die eine Berufsausbildung als staatlich geprüfter informationstechnischer Assistent und gleichzeitig ein Fachabitur auch in 3 Jahren angeboten hat. Und die, da musste man sich bewerben drauf und die durfte ich dann besuchen und habe dann da quasi in der Zeit, wo die anderen Oberstufe gemacht haben, meine Berufsausbildung und mein Fachabi gemacht. Das heißt, ich hatte halt, ne, Schulfächer hatte ich natürlich alle, aber da schon dann irgendwie so Themen wie Datenbanken, Linux-Systeme, wir haben auch damals schon in Java und sowas dann programmiert, so ein bisschen Webdesign und auch Hardware-Komponenten, also war eine relativ gut umfassende Ausbildung und das war eigentlich ziemlich cool und bin dann halt auch auf die Uni gegangen, also auf eine FH gegangen mit meinem Fachabi und habe da genau wie du Wirtschaftsinformatik studiert.
Bei mir könnte ich es jetzt quasi abkürzen und sagen, okay, dann habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, dann habe ich im Student Partner Programm bei die Microsoft Technologien kennengelernt. Es gab mal ein Programm von Microsoft für Studierende der Informatik, in denen man viel Kontakt mit Microsoft hatte und Microsoft Technologien erlernen konnte und dann auch Workshops gegeben hat rund um diese Technologien. Da war ich Mitglied und daher kennen wir uns quasi auch, weil du warst ja auch Microsoft Student Partner. Und wie gesagt, ich könnte es jetzt abkürzen und sagen, ich habe darüber Microsoft entdeckt, habe dann bei Microsoft angefangen zu arbeiten und war dann erstmal 10 Jahre bei Microsoft und damit endet fast die Geschichte. Aber da kommen natürlich viele Dinge auf dem Weg, die halt super spannend sind und da können wir nochmal gleich im Detail drauf eingehen. Aber was ich ganz wichtig finde und was ich da tatsächlich mitgenommen habe, ist, dass auch wenn man studiert oder eine Berufsausbildung macht, dass die Dinge, die einen wirklich prägen, eigentlich auch die Dinge sind, die man neben dem Studium oder der Ausbildung macht. Also wenn man halt nebenbei in irgendwelchen Initiativen unterwegs ist, wie bei mir dem Student Partner Programm oder selber Hobbyprojekte umsetzt, da lernt man enorm viel und erweitert seinen Horizont. Weil wenn ich tatsächlich nur mein Wirtschaftsinformatikstudium gemacht hätte, dann wäre ich mit relativ mittelmäßigen Java-Kenntnissen da nach einigen Jahren wieder rausgegangen. Und durch das Microsoft Student Partner Programm habe ich das ganze Thema .NET Framework für die Webentwicklung, Desktop-Entwicklung, alles Mögliche. Habe dann da auch am Microsoft Imagine Cup teilgenommen, habe dann mein erstes größeres Stück Software entwickelt, konnte dann halt auch eine Vertiefung im Studium machen zum Thema Software Engineering, was ich einfach mit den Grundkenntnissen, die ich in der Java-Vorlesung da bekommen habe, nie hätte machen können. Das heißt, vieles des Wissens rund um Softwareentwicklung ist halt auch jenseits des Studiums entstanden und auch letzten Endes der Kontakt zu einem spannenden potenziellen Arbeitgeber, weil tatsächlich in der ersten Hälfte meines Studiums wäre ich nie auf die Idee gekommen, nach dem Studium bei Microsoft einzusteigen, weil Microsoft immer dieser irgendwie sehr langweilige und böse Windows-Konzern war, wo man eigentlich nicht arbeiten möchte und sich da letzten Endes durch diesen Kontakt ergeben hat, dass man da auch sehr coole Sachen machen kann. Und ich bin dann halt über glückliche Umstände und das Student-Partner-Programm dann in einem Bereich bei Microsoft gelandet, der sich halt nur mit dem Thema Softwareentwicklung beschäftigt. Damals hieß der Bereich Developer Platform and Evangelism, was halt super spannend war, weil diese Abteilung die Aufgabe hatte, neue Technologien unter Developern bekannt zu machen. Das heißt, wirklich never-ending learning experience, immer wieder neue Dinge lernen, um dieses Wissen dann wiederum weiterzugeben. Und das ist mir irgendwie erhalten geblieben über die jetzt schon über 10 Jahre in unterschiedlichsten Rollen bei Microsoft und jetzt bei GitHub, dass ich ganz viel nicht nur selber mit diesen Technologien arbeite, sondern ganz viel über die Technologien rede, mit anderen darüber rede, Vorträge halte, Demos gebe und auch anderen
ja, auch hier den Technologien kennenzulernen.
Genau, also ich glaube, sonst wäre ich halt nie auch hier in diesem Podcast gelandet. Ich glaube, wenn wir nicht da zusammen auf den Bühnen gestanden hätten, wären wir nie auf die Idee gekommen, einfach mal hier unsere Gespräche aufzunehmen.
Es ist irre, auch im Nachhinein nochmal zu sagen, wie prägend so einzelne Momente oder einzelne Phasen waren. Ne? Also ich würde, wenn ich so auf die letzten 10 Jahre meiner Karriere zurückblicke, waren auf jeden Fall diese Studienphasen bis heute die deutlich am prägendsten, viel prägenderer als irgendwie einzelne Firmen, in denen ich dann mal gearbeitet habe. Du scheinst aber auch mehr Zeit gehabt haben im Studium. Also du hast Vollzeit studiert, oder?
Genau, ich hatte Vollzeit studiert, hatte natürlich Nebenjobs, aber nicht Nebenjobs, wie man, wenn man berufsbegleitend studiert, wo man dann wirklich sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringt. Von daher durchaus auch die Zeit gehabt, auch neben dem Studium halt vielen Hobbys und spannenden Aktivitäten nachzugehen.
Ja, weil ich habe dual studiert. Das heißt, die meisten kennen das, glaube ich, mittlerweile. Damals kam das gerade so auf. Das heißt, man ist mal so 3 Monate in der Uni und dann 3 Monate bei einem Arbeitgeber, der einem zum Glück die Uni auch mitfinanziert und auch vielleicht so ein Mini-Gehalt bezahlt. Und das war für mich damals sehr wichtig, weil ich war 18, ich wollte unbedingt von zu Hause ausziehen. Dafür braucht man Geld. Ich habe im Studentenwohnheim gelebt, da musste man eine zum Glück sehr kleine, aber immerhin eine Miete bezahlen. Und dafür musste ich irgendwie Geld verdienen. Und außerdem fand ich es damals schon sehr spannend, irgendwie dieses Konzept dual zu studieren. Das habe ich mit der Telekom gemacht. Das heißt, ich war an der Fachhochschule, an der FHDW in Bergisch Gladbach. Kann ich bis heute auch sehr empfehlen. Und habe dann da immer im 3-Monats-Takt gewechselt zwischen einem sehr verschulten Studium, wo man wirklich einen ganz klaren, fast schon Stundenplan bekommt und auch nicht viel Zeit drumherum hat, weil man in diesen 3 Monaten das macht, was andere halt in 6 Monaten machen. Weil die zweiten 3 Monate von so einem Halbjahr dann eben Arbeiten bei der Telekom waren. Da war ich ganz klassisch als Software-Developer unterwegs. Wir haben so Flughafensoftware geschrieben. Also diese ganzen, oder auch diese alten Flapper-Tafeln, die man am Flughafen sieht, die sind alle mit einer Telekom-Software, mit irgendeinem Java-Code gebaut. Und wir haben auch so ein Flughafensystem gebaut. Das waren nicht die modernsten Technologien, aber es war trotzdem eine spannende Zeit, weil man natürlich auch immer wieder Erfahrungen dann mit ins Informatikstudium gebracht hat und vor allem auch ins Wirtschaftsinformatikstudium. Das heißt, man hat auch manchmal so ein bisschen die ökonomischen Prozesse dahinter hinterfragt. Und das war auch für mich so der Punkt, wo ich meine erste Firma gegründet habe. Ich habe damals mit meinem Kumpel Marcel eine kleine GbR gegründet, in der wir Software entwickelt und auch an andere verkauft haben. Denn wir haben Mobile Apps gebaut für die damals neue Windows Phone 7 Plattform, was auch bei mir über dieses Microsoft Student Partner, dieses Förderprogramm kam, diese Bezug dazu, und haben dann tatsächlich auch 2, 3 Apps als Auftrags-Apps bauen können und uns da auch nochmal ein bisschen Geld nebenbei verdient und auch eigene Apps in den Stores gehabt, die man dann irgendwie mal für ein paar Euros hier und da verkaufen konnte. Das hat auch schon sehr viel Spaß gemacht und waren auch so die ersten Fußtapsen in so eine startupige Welt bei mir.
Ja, ich glaube, in etwa zu der Zeit, als du in deinem Studium warst und im Student-Partner-Programm gestartet bist und die ersten unternehmerischen Erfahrungen auch gesammelt hast, da war ich, glaube ich, in meiner ersten Tätigkeit bei Microsoft rund um das Thema Microsoft Azure, damals noch Windows Azure, durfte da in die schöne neue Cloud-Welt einsteigen, durfte dort viel mit Developern über neue Technologien reden, neue Entwicklungsparadigmen, weil damit hat sich natürlich ganz viel geändert. Wie arbeitet man auf bestimmten Storage-Technologien insbesondere? Wie arbeitet man auch irgendwie stateless? Und da kamen viele neue Technologietrends. Ich meine, wenige Jahre zuvor hat Amazon als erster großer Player AWS gelauncht. Microsoft kam dann mit Microsoft Azure hinterher. Später kamen dann noch weitere wie Google dazu. Und ich glaube, das hat gerade die Softwareentwicklung auch in den letzten 15 Jahren enorm geprägt, dass halt einfach sich durch neue Technologien, neue Plattformen einfach auch die Entwicklungsparadigmen geändert haben. Weil gerade solche Dinge wie Microservices und heutzutage solche Containertechnologien auf Kubernetes sind ja getrieben durch solche neuen Cloud-Plattformen und damit ändert sich dann auch die Art und Weise, wie man Software entwickelt. Also es war eine extrem spannende Zeit und ich glaube, letzten Endes wirklich getroffen haben wir uns ja dann erst, als ich dann auch die Verantwortung für das Student-Partner-Programm übernommen habe, weil sich die Zeit in dem Programm bei uns eigentlich gar nicht überschnitten hat. Aber als ich letzten Endes dann bei Microsoft die Ehre hatte, das Studentenprogramm zu übernehmen, warst du dann letzten Endes, glaube ich, am Ende deines Studiums noch gerade so Microsoft Student Partner. Ja. Und wir haben uns da auf der einen oder anderen Veranstaltung getroffen und sind, glaube ich, dadurch in Kontakt gekommen und du hast dich letzten Endes als sehr fähiger Developer bewiesen und von daher
hört.
Ist das auch bei mir hängen geblieben. Und damit hatte ich dann auch die Möglichkeit, als es dann bei uns letzten Endes darum ging, bei Microsoft einfach mal das Team zu erweitern, noch mehr Leute ins Team zu holen, die mit Software-Developern arbeiten, die ihr Wissen weitergeben, dann dich auch letzten Endes zu Microsoft zu locken.
Das stimmt, der Malte hat mich nämlich geworben. Ich habe noch eine kleine Station vorher eingelegt. Also ich war, wie gesagt, meine Telekom-Zeit ging auch mit meinem Studium zu Ende. Ich hätte da noch weiter bleiben können, aber ich das, also dadurch, dass ich halt schon, ne, ich habe dich immer sehr darum beneidet, dass du gesagt hast, du hast schon mit diesen ganzen neuen, tollen Cloud-Technologien und Microservices und all diesen coolen neuen Sachen gearbeitet. Und auch durch dieses Student-Partner, also dieses Studentenförderprogramm, hatte man damit immer wieder Kontakt. Bei der Telekom wollte man da aber zu dem Zeitpunkt, zumindest in der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, nicht viel von wissen. Das war alles so mindestens 10 Jahre hinterher und da war auch nicht viel Besserung in Aussicht, sodass es für mich damals als junger Student auch einfach nicht gepasst hat. Das heißt, ich habe dann da meine Telekom-Zeit auch nach meinem Studium beendet und bin dann aber vorher noch ein Jahr in einem Startup gelandet. Und zwar habe ich da über eine gemeinsame Freundin, die Jill, die hat damals gesagt, hey, pass auf, da gibt es ein cooles Startup in Nürnberg, die suchen fähige Software-Developer, schau doch da mal vorbei. Und das war, da konnte ich dann selber gestalten und selber aussuchen, mit welchen Technologien wir arbeiten und auch da Mobile-Apps und sowas bauen, was damals ja mein großes Steckenpferd war. Und das hat auch ein Jahr lang sehr großen Spaß gemacht. Dann gab es viele Änderungen intern in dem Startup. Der Gründer ist gesundheitsbedingt irgendwie ausgefallen. Es kamen neue Investoren rein, die haben Management-Ebenen eingeführt. Es gab viel Personalwechsel. Das ist, glaube ich, völlig normal in dieser Phase. Hat mir dann aber auch irgendwie nicht mehr ganz so getaugt und nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht wie am Anfang. Und außerdem, um den Bogen wieder zu spannen, hast du mich dann gefragt, hey, bewirb dich doch mal bei Microsoft. Die haben ein Studentenprogramm für junge Leute, die frisch aus der Uni kommen und dann bei Microsoft einsteigen. Hast du da nicht Lust, dich mal zu bewerben? Ich würde dich auch werben und quasi ein Referral machen. Das gibt es ja bei vielen großen Firmen, dass man das existierende Mitarbeitende neue Leute werben holen können. Hast du da eigentlich irgendwas was für bekommen, Malte? Weil ich weiß ja, ich bin ja mittlerweile selber Microsoft, dass man da was für kriegt. Aber ich weiß nicht, kriegt man da was für Studenten oder Neueinsteiger?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, am Anfang haben sie mir gesagt, weil du schon Berufserfahrung hast, würden sie mir was zahlen haben, aber dann versucht sich drum zu drücken, weil es ja um das Trainee-Programm ging. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern und wenn ja, dann habe ich es gut investiert.
Weil du so viel Geld hast, dass das auch, weiß ich nicht, ob ich da tausende Euro bekommen habe oder nicht. Ich glaube, das sagst du jetzt nur, damit du mir nichts abgeben musst.
Ja, das könnte zutreffen.
Naja, also es war ein ganz cooles Programm. Also, wie gesagt, Malte hat mich dann tatsächlich da geworben, wo ich dir bis heute sehr, sehr dankbar bin. Also, auch du warst ein großer Einfluss auf meine Karriere und konnte dann da bei Microsoft in diesem Studentenförderprogramm anfangen. Das ist wie so ein Trainee-Programm, kann man sich das vorstellen. Nur, dass man nicht die Abteilungen durchwechselt, sondern auch wirklich in einer Abteilung dann bleibt und großgezogen wird. Und war dann da genau wie der Malte, Evangelist oder Evangelist, wie das so cool klingt. Anklang und habe auch da dann meine Liebe für Konferenzen und Bühnen und Wissen weitergeben entdeckt und, wie man ja hören kann, bis heute auch beibehalten.
Dieses Programm, was du erwähnt hattest von Microsoft, das gibt es tatsächlich immer noch. Das hat ein bisschen den Namen geändert. Das heißt jetzt Aspire-Programm, gibt es auch bei Microsoft in Deutschland. Man muss aber dazu wissen, dass dort in der Regel keine Software-Engineer-Positionen drüber ausgeschrieben werden. Ja. Es gibt sowieso bei Microsoft in Deutschland sehr wenig Software-Engineers. Also die Anzahl ist durchaus überschaubar für so einen großen Konzern von Leuten, die in Deutschland arbeiten. Die meisten sind tatsächlich in den USA oder auch in Indien und China ansässig. In Deutschland gibt es da gar nicht so viele. Aber es gibt natürlich viele Technologiebereiche, die relativ nah an dem sind, was man auch als Software-Developer macht oder was man nach in einer Fachinformatiker-Ausbildung oder ähnlichen Ausbildungsgängen dann machen kann. Und da sind halt auch viele wirklich gute Leute, die dann bei Microsoft eingestiegen sind, die auch vorher teilweise in dem Student-Programm waren oder teilweise auch nicht, sind dann in unterschiedlichsten Rollen bei Microsoft eingestiegen über die letzten Jahre. Und auch ich habe damals über dieses Programm bei Microsoft angefangen. Und das war tatsächlich eine sehr gute Erfahrung. Und man kann sich natürlich von da dann weiterentwickeln, auch in Richtung Software Engineering. Das haben wir ja auch gemacht. Und letzten Endes nach einigen Schritten über dieses Azure-Plattform-Thema, Technical Evangelist, wo man viel mit Developern redet. Ich habe das im Bereich Studierende, aber auch im Bereich professionelle Softwareunternehmen gemacht, wo man viel über neue Technologien redet, bin ich halt dann in einem Aufgabenbereich gelandet, wo man tatsächlich Software entwickelt. Und zwar nicht Microsoft-Produkte in meinem Fall, sondern wir haben, ähnlich wie es halt Consultants machen, aber als Investment von Microsoft haben wir mit großen Konzernen gemeinsam Softwareprojekte umgesetzt. Das heißt, Microsoft hat diesen Unternehmen Developer-Teams von, ja, ich sag mal, 5 bis 8 Engineers plus einen Technical Program Manager zur Verfügung gestellt, um gemeinsam die ersten X Sprints zu machen. Da hat man in der Regel 8 bis 12 Wochen gemeinsam mit einem Engineering-Team der Kunden Softwareprojekte umgesetzt. Meistens waren es neue Projekte oder Erweiterungen von existierenden Projekten, die wiederum auf Microsoft Cloud-Technologien aufgesetzt haben und dementsprechend ein tiefes Wissen in diesen Technologien erfordert haben, was einige dieser Kunden nicht hatten. Und um diese Adaption dieser Technologien zu fördern, wurden halt diese Microsoft-Entwicklungsteams bereitgestellt, um gemeinsam mit den Kunden in agiler Software, ja, Methodologie gemeinsam, also über Sprints hinweg, einen Teil dieser Software gemeinsam zu entwickeln und damit die Grundlagen für Innovationen in diesen Unternehmen zu setzen. Und ich war Teil eines dieser Engineering-Teams, die ersten 1,5 Jahre als Software-Engineer. Und dann stellte sich über meinen Manager die Frage, möchtest du weiter deine Karriererichtung Software-Engineer fortführen? Ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erwähnt. Oder möchtest du eher in Richtung Product Owner, Technical Program Management gehen und auch deine Expertise in den Bereichen außerhalb des reinen Codings mehr einbringen und da auch programmatischer arbeiten und wirklich auch helfen, die Richtung zu prägen und weniger hands-on zu entwickeln. Und dementsprechend bin ich dann da auf diese Technical Program Manager Rolle gewechselt und habe das dann auch nochmal 1,5 Jahre bei Microsoft gemacht und habe halt in diesen Schritten wirklich, in diesen 3 Jahren dann von der Software Engineer in die Senior Ebene dann meine berufliche Entwicklung vollzogen. Und wir haben da tatsächlich wirklich mit sehr erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam gearbeitet. Wir hatten, wie gesagt, und das ist auch der Bezug, den ich dann nehmen kann zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wir hatten in jedem Team 1, 2 Juniors. Wir hatten mehrere Leute, meistens so 3 bis 4 Software Engineers. Dann hatten wir 2, 3 Senior Software Engineers und in der Regel einen Principal Engineer. Und dann dazu halt in der Regel einen Senior Program Manager, der halt die Projekte gesteuert hat und gemeinsam mit dem Kunden als Product Owner fungiert hat. Und viele der Erfahrungen, wie Microsoft Software entwickelt, konnte ich natürlich aus diesen Projekten mitnehmen, weil die Art und Weise, wie wir dann gemeinsam mit dem Kunden entwickelt haben, hat sich natürlich an dem orientiert, wie Microsoft Product Teams Software entwickeln. Das heißt, das Team Setup war identisch zu einem Microsoft Engineering Team, was an einem Produkt arbeitet, und auch die Art und Weise der agilen Softwareentwicklung waren Best Practices, die wir aus den Microsoft Engineering Teams übernommen haben und damit unseren Kunden auch geholfen haben, besser zu verstehen, wie man wirklich in einem großen Softwarekonzern wie Microsoft professionell Software entwickelt.
Ja, ich erinnere mich, dass vor allem du halt auch eine der wenigen Rollen bei Microsoft hattest, die wirklich sehr nah an der Softwareentwicklung dran sind. Und heute ist das ja, also gerade Microsoft Deutschland, muss man wissen, ist eine Sales- und Marketing-Organisation und da gibt es relativ wenig Rollen, die wirklich echt einen Code schreiben oder sehr nah an dem Prozess dran sind. Weil es gibt halt, wie du gerade gesagt hast, wenig Engineering und das fand ich auch immer sehr cool, was du da gemacht hast in dieser Rolle. Bei mir war es ein bisschen ähnlich, ich hatte auch ein Jahr lang Glück. Also ich hatte, während ich mich bei Microsoft beworben habe, auch immer mit dem Gedanken gespielt, damals zu Xamarin zu gehen oder mich zumindest damals zu bewerben. Wer das nicht kennt, das ist damals eine eigenständige Firma gewesen, die ein Mobile Development Framework auf C-Sharp-Basis gebaut hat. Das heißt, man konnte native iOS- und Android-Apps mit C-Sharp-Code cross-Platform nativ bauen. Und das fand ich total spannend. Ich kannte auch ein, zwei Leute aus dieser Firma. Die haben da ganz viel gereist und haben dieses kleine Produkt halt versucht, groß zu machen. Und habe auch da immer mit geliebäugelt. Allerdings hätte ich dann nach Großbritannien umziehen müssen, weil die kein Office in Deutschland oder sowas hatten. Da hätte ich nach London für gemusst. Und dann habe ich mich halt parallel ja über dich bei Microsoft beworben und hatte dann aber das große Glück, dass irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr, nachdem ich bei Microsoft angefangen habe, diese kleine Firma Xamarin von Microsoft aufgekauft wurde. Das heißt, ich konnte dann innerhalb der Firma in die Firma wechseln, in der ich mich auch eigentlich beworben hatte. Das heißt, ich hatte so das Beste aus beiden Welten. Ich konnte in dieses Xamarin-Team wechseln, mit denen Microsoft auch am Anfang nicht genau wusste, was sie mit denen machen sollen. Deswegen haben sie die einfach weitermachen lassen, das, was sie bisher machen, nämlich mit Kunden Mobile-Apps zu bauen. Und dann ist es halt irgendwann in die ganzen bestehende Microsoft-Teams so ein bisschen aufgegangen, hat einen sehr starken Cloud-Fokus bekommen, wo ich auch bis heute bin, hat jetzt mittlerweile einen AI-Fokus bekommen, aber ne, also ich mache heute ganz viel Cloud und AI bei Microsoft, aber da ist das bei mir so ein bisschen gekommen, das heißt, ich hatte auch so ein Jahr lang, wo dieses Startup gekauft wurde und keiner genau wusste, was man damit jetzt macht, auch die Möglichkeit, da so reinzuschlüpfen und in meiner Microsoft-Rolle in München zu bleiben, aber dann auch für dieses Team viel unterwegs zu sein und diese Technologie dann auch da als sowas wie ein Evangelist zu verbreiten. Und ich bin ja bis heute bei Microsoft. Also ich bin mittlerweile 8 Jahre da, viel länger, als ich damals gedacht hätte, weil ich nach meiner Telekom-Zeit gesagt habe, nie mehr Großkonzern, hat irgendwie nicht geklappt. Aber du bist ja weitergezogen, Malte. Erzähl mal, wie ist das denn gekommen?
Ja, bevor wir darüber sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz, was du gerade erwähnt hattest, Xamarin. Wir hatten ja auch vor 2 Folgen haben wir über Visual Studio for Mac gesprochen und ich meine, da gibt es ja auch einen Bezug, weshalb du dich so gut mit Visual Studio for Mac auskennst, weil Visual Studio for Mac ja letzten Endes aus einem Produkt von Xamarin entstanden ist.
Das nämlich hieß mal Xamarin Studio. Ja.
Xamarin Studio. Und von daher hast du ja wirklich mehrere Jahre wirklich mit der .NET-Technologie auf dem Mac mit Xamarin Studio extrem viel gearbeitet, hast diese ganze Journey zu Visual Studio for Mac mitgemacht, hast da mobile Anwendungen geschrieben und letzten Endes haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, endet diese Geschichte zumindest technologisch in Zukunft, aber natürlich die Technologie, wirklich .NET als Cross-Plattform-Technologie zu etablieren über wirklich Windows, Mac und Linux, so wie es auch am Anfang die Vision des .NET-Teams war. Da hat natürlich Xamarin einen ganz großen Beitrag geleistet. Und ich glaube, das war eine extrem spannende und auch lehrreiche Zeit, weil man da wirklich
total
gesehen hat, wie arbeitet so ein Startup, aber wie arbeitet auch ein Startup in einem Großkonzern. Und das war auch so ein bisschen die Motivation, die mich dazu gebracht hat, mich irgendwann mal umzuschauen und zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht genauso wie du es gemacht hast, aus der Microsoft-Rolle mal was Neues in einem kleineren Unternehmen machen. Und nachdem dann GitHub durch Microsoft übernommen wurde, habe ich erstmal noch gezögert, weil es war am Anfang gar nicht so klar, wo geht das strategisch jetzt hin? Wird jetzt Microsoft irgendwo bei GitHub aufräumen und plötzlich alle Produkte für Unternehmenskunden killen? Und am letzten Endes hat man nur noch das Open-Source-Thema und dementsprechend verschwindet GitHub so ein bisschen in der Microsoft. Aber das ist zum Glück nicht passiert, sondern GitHub existiert immer noch als eigenständiges Unternehmen mit dem kompletten Portfolio von Open-Source bis Enterprise Produkten als Tochtergesellschaft der Microsoft. Und ja, zu der bin ich vor 2 Jahren gewechselt. Und letzten Endes war das auch, ich glaube, ähnlich wie bei dir, obwohl das Unternehmen viel, viel größer ist mittlerweile, war es ein ähnliches Gefühl. Man geht aus dem Großkonzern raus, geht in ein kleineres Unternehmen und ist plötzlich super nah an dem Engineering-Team dran, wo man jetzt bei Microsoft vielleicht noch in Deutschland irgendwo mit Time Zone Difference und völlig unterschiedlichen Reporting Lines relativ weit weg von den Product Engineers war, ist man bei GitHub immer noch, obwohl wir über 2000 Kolleginnen und Kollegen haben, ist man in einer Organisation mit unserem Engineering-Team. Das heißt, ich habe eine kundenorientierte Aufgabe, ich berate Kunden, was GitHub-Technologien zur Softwareentwicklung betrifft, arbeite aber wirklich sehr eng mit den Engineering-Teams zusammen und bekomme da extrem viel mit, viel mehr als man aus meiner Erfahrung als jemand, der bei Microsoft vielleicht in Deutschland in einer kundenorientierten Rolle arbeitet, mit den Microsoft-Engineering-Teams zu tun hat. Und das ist extrem spannend und trotz der Größe des Unternehmens fühlt sich GitHub halt immer noch an wie ein junges Unternehmen, welches in vielen Bereichen sehr dynamisch agiert und auch sehr autonom agiert von dem Mutterkonzern. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gewechselt bin. Und ich habe ja immer mit Entwicklungstechnologien gearbeitet, habe immer rund um das Thema Softwareentwicklung mit Menschen gearbeitet. Und jetzt bin ich quasi bei einem Unternehmen, was, ja, wenn ich will nicht sagen, der wichtigste Player rund um das Thema Softwareentwicklung heutzutage ist. Ein Großteil der Open Source Software lebt auf GitHub. Viele große Unternehmen arbeiten auf GitHub. Und da kommen wirklich ganz viele Themen zusammen. Und man ist da wirklich in ganz vielen Bereichen, egal ob es jetzt irgendwie das ganze Thema DevOps, CI/CD betrifft, ob es das Thema Entwicklungsumgebung betrifft, jetzt mit AI Coding Assistance, ist man da natürlich immer am Puls der Zeit und hat extrem spannende Insights, nicht nur in die Entwicklung von Software, sondern auch in Technologien, die die ganze Softwareentwicklung verändern und voranbringen. Und auch da arbeite ich jetzt tagtäglich mit Software-Developern, auch wenn ich beruflich jetzt keine Software mehr schreibe. Aber das habe ich geschafft, zum Glück ganz gut zu kompensieren, indem ich halt neben meinem Job bei GitHub auch noch in mehreren Startups aktiv war über die letzten Jahre. Und es ist kein Geheimnis, dass ich ein Unternehmen mitgegründet habe vor knapp, ja, ich glaube, knapp 4 Jahren, wo ich dann schon aus meiner Microsoft-Expertise heraus gesagt habe, ich kann super viel beisteuern in dem Bereich Cloud Development und auch dem ganzen Thema DevOps und habe dann ein Unternehmen mitgegründet, habe da auch die IT-Verantwortung übernommen. Dieses Unternehmen haben wir, ich glaube, 2,5 Jahre vorangetrieben, haben es jetzt zu diesem Jahr leider abgewickelt. Aber zum Glück gibt es schon das nächste Unternehmen, was ich mit einem Teil des Teams von damals gestartet habe und dort bin ich jetzt immer noch als Freelancer tätig, unterstütze das Team im Bereich DevOps. Wie soll es auch anders sein, wenn man bei GitHub arbeitet? Und es macht extrem viel Spaß, weil ich da wirklich auch hands-on arbeiten kann und alle diese Dinge, über die ich bei GitHub mit meinen Kunden rede, dann auch wirklich hands-on umsetzen kann und arbeite da natürlich auch extrem eng mit unserem Engineering-Team zusammen und es macht mir extrem viel Spaß, wirklich diese Kombination von Hands-on-Arbeit, Implementierung und natürlich dem Reden über diese Technologien, weil das hat mich auch immer besonders begeistert, diese Innovation in der Softwareentwicklung und da jenseits des eigenen Codes wirklich viele Einblicke zu gewinnen in moderne Softwareentwicklung, macht enorm viel Freude.
Ich finde das auch immer für den Dayjob sehr bereichernd, wenn man so neben der Firma noch weitere so kleine Projekte hat. Wir hatten ja schon mal über Nebenprojekte auch, glaube ich, vor 2 Folgen im Podcast gesprochen, dass das natürlich auch kein Muss ist, aber ich finde immer, dass man dann nochmal auch so Erfahrungen aus der ersten Hand mitbringen kann. Ne? Wenn du jetzt sagst, du redest natürlich, du berätst natürlich ganz, ganz viele Kunden zum Thema DevOps und GitHub, kannst aber auch aus deiner eigenen Anwendung aus allererster Hand berichten, wie euch das in deiner Nebentätigkeit zum Beispiel weiterbringt. Und das finde ich total bereichernd. Und bei mir ist ja ähnlich, ich habe mich auch immer für die Startup-Welt interessiert, bin auch noch so ein bisschen, zumindest diesen Münchner Kreis, so ein bisschen auch unterwegs. Habe auch mit 2 Kumpels ein kleines SaaS-Startup. Wir bauen ein Tool für Developer, das ist aber noch im Aufbau gegründet. Würde ich aber, wenn das, sobald das spruchreif ist, in einer anderen Folge mal vorstellen. Aber bin da auch ähnlich wie du, wie soll es anders sein, für die Cloud-Infrastruktur verantwortlich und kann dann auch da ganz, ganz viel so aus allererster Hand wieder mit in meinen Tagesjob bei Microsoft bringen, auch wenn natürlich viele Abendstunden und Wochenenden dafür draufgehen, gerade im Moment, einfach weil es gerade eine Phase ist, wo wir kurz davor sind, hoffentlich auch mal zu launchen. Ich freue mich schon sehr darauf, das auch hier mal im Podcast vorstellen zu können. Aber in allererster Linie sammelt man da natürlich so Real-World-Erfahrungen und das finde ich auch immer, finde ich total cool, wenn sich das so gegenseitig bereichern kann. Auch wenn es natürlich thematisch manchmal nah beieinander ist, dass man gar nicht weiß, okay, ist das jetzt noch Hobby oder ist das auch schon wieder Arbeit?
Ja. Und wenn du jetzt dein eigener Manager wärst in deinem Startup, würdest du dir dann den Titel Senior Developer geben?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon, weil ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile einiges an Erfahrung mitbringe, aber auch breit aufgestellt bin und eben nicht nur Code schreibe, sondern halt auch, ne, ganz die Sachen drumherum mache, wie unsere Community ja auch gesagt hat. Ich glaube aber, ich würde mir gar nicht irgendeinen Developer-Titel geben, weil ich mittlerweile gar nicht so krass viel Code schreibe, mache ich immer noch, aber auch ganz, ganz viel eben drumherum. Ich glaube, ich wäre eher sowas wie ein Cloud-Architekt oder für mich ist auch ein Software-Architekt, weil ich dann, also, ne, ich habe die meiste Wirkung in dieser Nebentätigkeit vor allem, habe ich eher damit, dass ich Entscheidungen mittreffe oder mitdiskutiere. Ich führe sie gar nicht aus, dafür bleibt in der Regel gar nicht genug Zeit, das machen dann andere. Einigen davon würde ich definitiv auch zum Glück den Senior- oder Principal-Titel verleihen können, von diesem kleinen Team, was wir da aufgebaut haben. Aber ich glaube, mir selber würde ich da nicht den Senior-Developer geben, sondern sehe mich da eher in ich vorstelle immer mal hier und da. Ich glaube, das ist kein offizieller Titel. Ich turn auch Coffee into Code, so wie unsere Community das tut.
Wunderbar. Solange du nicht nur noch Kaffee in E-Mails umwandelst, ist, glaube ich, alles im grünen Bereich. Wunderbar. Vielen Dank dir für die Insights. Ich hoffe, es war auch für euch, die ihr zuhört, spannend. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Das könnt ihr machen auf Apple Podcast und bei Spotify. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr uns Futter gebt, uns einen Kaffee ausgebt. Da freuen wir uns sehr und es macht uns nur umso produktiver. Und wer für den eigenen Kaffee noch die passende Tasse braucht, dann schaut gerne auch in unserem Webshop vorbei.
War eine lange Folge, aber ihr habt sie euch gewünscht. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was eure spannenden Stationen waren in eurem Werdegang. Und sonst hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Bis bald.